Ganz ehrlich, ich kann wenig bis nichts dagegen tun. Sie haben mich schon viel zu viel Zeit und viel zu viel Nerven in meinem Leben gekostet. Sie begeistern und schockieren mich abwechselnd. Wenn ich anderen erzähle, dass das so ist, lachen sie häufiger darüber. Und wisst ihr, das Seltsame ist, die Menschen, über die ich rede, die kennen mich überhaupt nicht. Die interessiert auch überhaupt nicht, wer ich bin und was ich tue. Und trotzdem halte ich zu ihnen. Die Rede ist von Borussia Dortmund. Liebe Leute, ich bin fünfmal in meinem Leben bisher umgezogen. Ich habe an 6 verschiedenen Schulen gelernt oder studiert. Ich habe meinen Beruf gewechselt. Ich war Mitglied in 5 verschiedenen Kirchen. Aber Borussia Dortmund kann selbst am letzten Spieltag die sicher geglaubte Meisterschaft vergeigen. Und trotzdem bleibe ich diesem Verein treu. Und komischerweise treuer als die Spieler, die Millionen dafür bekommen, dass sie bei Dortmund spielen. Aber Stefanus Scheel ist und bleibt Dortmund-Fan. Schon erstaunlich, oder? Also vielleicht auch gerade wir Männer, welche Treue wir einem Fußballverein gegenüber entwickeln können. Und wisst ihr, böse Zungen behaupten, und ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber es ist leider, glaube ich, wahr, böse Zungen behaupten, manche Männer sind ihrem erfolglosen Fußballverein treuer als ihrer erfolgreichen und liebevollen Ehefrau. Könnte man mal drüber nachdenken, ist aber, glaube ich, so. Und das ist doch ein Paradox, oder? Und so ähnlich ist das, wenn wir über unseren Gott nachdenken, ihr Lieben. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der Untreuen treu ist. Wenn wir die Bibel lesen, und da sage ich jetzt gar nichts Neues, wenn wir die Bibel lesen, ihr Lieben, dann treffen wir lauter untreue Menschen. Ich habe mal nur 3 Personen genannt. Abraham, Jakob, Petrus. Abraham wird uns in der Bibel ungeduldig, ohne Glauben und als Lügner geschildert. Also ihr kennt bestimmt die Geschichte 1. Mose 16, die Geschichte mit Hagar. Abraham wurde verheißen, du wirst einen Nachkommen bekommen, und dann passiert das nicht und dann ist er so ungeduldig, dass er sich auf diese Katastrophe einlässt, mit Hagar schläft und Gott irgendwie versucht nachzuhelfen, weil er keinen Glauben hat, dass Gott zum Ziel kommt. Vielleicht hast du davor schon Genesis 12 gelesen und dann in Genesis 20 nochmal. Da lügt Abraham 2-mal und sagt, meine Frau ist eigentlich meine Schwester. Warum tut er das? Ja, weil er sich selbst schützen will. Nimm Jakob, passend zur Kindergeschichte. Jakob, ein Mann, der seinen Vater betrügt, der seinen Bruder betrügt, nur um ans Erbe zu kommen. Und wenn wir an Petrus denken, der verleugnet Jesus 3-mal explizit. Und wichtig sind die Punkte davor und dahinter. Die ganze Bibel ist voll von untreuen Menschen. Und wisst ihr, das Komische ist, jetzt nimmt Gott diese, exakt diese Menschen und sagt, ich bin euch treu. Der nicht glaubende Abraham wird in Römer 4 als Vater des Glaubens bezeichnet. Wie passt das denn zusammen? Der lügende, betrügende, stehlende Jakob ist der Stammvater des Volkes Israel. Und wisst ihr, die Kirche Jesu ist auf den Mann gebaut, der Jesus verleugnet hat. 3-mal, der einzige, von dem wir das lesen. Petrus ist der Fels, Matthäus 16, auf den Jesus seine Gemeinde baut. Und man merkt, lauter untreue Menschen, denen Gott gegenüber treu ist. Und wisst ihr, das ist das Hosea-Paradox. Das Paradox, dass Gott einerseits sagt, Leute, seid treu, aber dann so handelt, wenn ihr es doch nicht seid, ich bleibe euch trotzdem treu. Und jetzt kann man sagen, super, Halleluja, das wollte ich hören, auf geht's zum Kaffee. Aber wartet mal, ist das nicht naiv von Gott? Ist das nicht ein bisschen leichtgläubig? Und ist das nicht so, untergräbt Gott die Aufforderung zur Treue nicht? Also warum soll ich denn treu sein, wenn Gott mir ja doch treu bleibt, auch wenn ich untreu bin? Also wie passt das denn zusammen? Ihr Lieben, die Frage mit Treue und Untreue, die hat es in sich. Wenn ihr ein Smartphone dabei habt und ins Internet kommt, scannt doch mal bitte, ich gehe mal auf die andere Seite, scannt doch mal bitte diesen QR-Code oder geht auf menti.com und gebt diese Zahlen ein, die bleiben auch oben stehen. 65, 26, 25, 79. Ich gebe euch ein paar Momente und dann will ich von euch mal wissen, wie ihr Treue und Untreue einander zuordnet. Also ihr Lieben, der Code bleibt oben stehen. Für die, die schon drin sind, ich würde gern Folgendes von dir wissen. Ist es aus deiner Sicht sinnvoll, untreuen Menschen gegenüber treu zu sein? Also wir reden jetzt gar nicht über die Geschichte, was macht Gott, sondern Treue und Untreue. Macht es aus deiner Sicht Sinn, untreuen Menschen gegenüber treu zu sein? Wenn du kein Smartphone dabei hast, beantworte die Frage für dich im Kopf. Das ist ja eine Ampel, ne? Also wenn du so eine Ampel im Straßenverkehr hast, ist ja eine Katastrophe. Also das heißt, gelb leuchtet relativ deutlich, aber rot leuchtet auch noch ein bisschen und grün leuchtet auch noch ein bisschen. Also was machen wir denn jetzt damit? Und ihr seht die goldene Mitte, ne, die orange Mitte, so, das sind jetzt momentan die meisten. Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ist das sinnvoll, ja oder nein? Und wisst ihr, deswegen möchte ich mit euch tatsächlich dieses biblische Buch anschauen, das Buch Hosea, weil das Buch Hosea dreht sich genau um diesen Gedanken. Ich zeige euch mal den Aufbau des Buches. Das müssen wir gar nicht jetzt bis ins Letzte verstehen. Aber wenn man den Aufbau sich anschaut, merkt man, das ist das Kernthema. In Kapitel 1 bis 3 wird das Leben von Hosea beschrieben. Schauen wir uns gleich an. Da geht es vor allem um die Ehe von Hosea und seiner Frau Gomer. Und dann gibt es Kapitel 4 bis 14 und dort wird Israel immer und immer wieder angeklagt, dass sie den Bund mit Gott gebrochen haben. Also das heißt, Kernthema des Buches ist, Israel bricht den Bund mit Jahwe. Zweites Kernthema, und das ist das Paradoxe an der Sache, ist, und trotzdem bleibt Gott treu. Ihr seht das, vielleicht seht ihr es, jeder Abschnitt endet immer mit so einem Hoffnungsthema. Also immer Israel katastrophal, aber Gott bleibt trotzdem treu. Und wisst ihr, das müssen wir uns mal anschauen. Auch wenn es das Paradox vielleicht bis an die Grenze des Wollens und des Fühlens strapaziert. Ich weiß nicht, ob du Hosea schon mal gelesen hast, aber das Buch beginnt mit einem Paukenschlag. Also ihr seht, 1 Vers 1 ist die Überschrift. Kannst du gerne lesen, wenn du eine Bibel dabei hast. Aufschlagen oder am Smartphone, ist mir egal. Überschrift ist 1 Vers 1 und dann beginnt sofort das Buch mit folgendem Paukenschlag. Als der Herr anfing, Vers 2 in Kapitel 1, als der Herr anfing mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea, geh, nimm dir eine hurerische Frau und hurerische Kinder, denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn weg. Ich hoffe, ihr habt die ersten Worte gelesen. Also das Ausrufezeichen habe ich eingefügt. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, das Erste, was der Prophet jemals aus dem Mund Gottes hört, ist, geh, nimm dir eine hurerische Frau. Das ist so paradox, dass die Ausleger sich gar nicht einig sind. Ja, was meint das denn jetzt genau? Also ist Gomer, die Frau, die Hosea nimmt, ist sie jetzt schon hurerisch unterwegs? Übrigens, das meint keine Prostituierte. Da gibt es zwei verschiedene Worte im Hebräischen. Das meint nicht jemand, der erwerbsmäßig sich prostituiert, sondern das meint eine Frau, die grundsätzlich hurerisch, ehebrecherisch unterwegs ist. Und die Option 1 ist, okay, sie war das schon und trotzdem soll Hosea sie zur Frau nehmen. Option 2 ist, naja, nee, Gott weiß, dass sie das irgendwann tun wird, aber zu dem Zeitpunkt der Heirat war sie sozusagen noch nicht ehebrecherisch unterwegs. Und Option 3 ist, ja, das ist übertragen gemeint, meint vor allem den Götzendienst in Israel. Wenn du Kommentare liest, warum ringt man so damit? Weil man sagt, das widerspricht doch allem, was Gott gesagt hat, oder? Das ist doch nicht biblische Sexualethik. Nimm dir eine hurerische Frau. Wenn du zum Beispiel die Elberfelder liest, die versucht, das zu entschärfen. Die schreibt, nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Als ob die Kinder erst später entstehen. Ist aber tatsächlich eine Hinzufügung, ist vom Text her so nicht zu begründen. Und das macht nämlich deutlich, es gibt schon hurerische Kinder. Also Hosea soll die Frau nehmen und gleichzeitig die Kinder die aus dem Ehebruch mit verschiedenen Männern entstanden sind. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden. Ihr Lieben, ich will meine ehrliche, ihr kennt das gerade auch in der Predigtreihe, es macht keinen Sinn, nicht ehrliche Fragen zu stellen. Ich stelle dir mal folgende ehrliche Frage. Lass es mich kurz erklären, dann kannst du antworten. Ist Gottes Auftrag an Hosea deiner Meinung nach nachvollziehbar und in Ordnung? Was meine ich mit in Ordnung? Auf rationaler Ebene ist der Auftrag gerechtfertigt. Darf Gott so etwas? Widerspricht er sich damit nicht? Und auf emotionaler Ebene, stell dir mal die Frage, wie fühlt sich der Auftrag an? Stell dir vor, Gott fängt an, mit dir zu reden und sagt dir das. Versuch das mal einzuordnen, rational und emotional. Was machen wir mit so einem Auftrag von Gott an den Propheten? Ja, liebe Leute, also auch jeder, der jetzt noch wählt, wir werden das Ruder nicht mehr rumreißen. Ist doch eine Katastrophe, oder? Also Gott spricht und du und ich, wir sagen, er ist rational, aber nicht logisch und emotional, Gott, echt schwierig. Willkommen im Club, mir geht's genauso. Du liest das und das will der Text. Du liest das und sagst, du liebe Hilfe. Ich glaube, das ist gewollt, dass wir das so wahrnehmen. Weil wir dürfen eines nicht vergessen, ihr Lieben, es gibt im Alten Testament sogenannte Zeichenhandlungen. Propheten müssen die skurrilsten Dinge tun, um das Volk, das taube Ohren und taube Herzen hat, wach zu rütteln und zu sagen, Leute, merkt ihr es eigentlich noch? Und das, was hier passiert, ist eine Zeichenhandlung. Wisst ihr, ich möchte euch mal einen etwas längeren Abschnitt aus einem Kommentar lesen. Ist schon ein bisschen älter, der Kommentar, aber der trifft den Nagel auf den Kopf. Wilhelm Rudolf schreibt in seinem Kommentar zu dieser Stelle Folgendes. Aber ist Gottes Handeln immer einsichtig? Ist es deshalb nicht die richtige Exegese, also die Auslegung des Textes, den Text in seiner ganzen Massivität gelten zu lassen und ihn ernst zu nehmen? Jahwe befiehlt dem Hosea, ein hurerisches oder doch leichtsinniges Mädchen zu heiraten. Und der Prophet gehorcht, ob es ihm passt oder nicht. Und wir haben uns damit abzufinden, ob es uns passt oder nicht. Man weist mit Recht darauf hin, dass auch andere Propheten Handlungen zugemutet wurden, die allem Herkommen ins Gesicht schlugen. Ein vornehmer Mann wie Jesaja musste jahrelang im Untergewand, also nackt und barfuß durch die Straßen gehen. Jeremia durfte nicht heiraten und musste die Geselligkeit meiden. Hesekiel musste Brot auf Menschenkot backen und durfte seiner toten Frau nicht die letzte Ehre erweisen. Das alles war ein Skandal und eine ebensolche Skandalgeschichte war auch Hoseas Ehe. Aber sie sollte eben einen noch größeren Skandal abspiegeln, das Verhältnis Israels zu seinem Gott. Wer den Text liest und sagt, alles gut, der hat, glaube ich, selbst ein Problem. Man soll den Text lesen und sagen, was für ein Skandal. Weil Gott sagt, Leute, genau so ist euer Verhältnis mir gegenüber. Und wisst ihr, der Text geht dann so weiter. Also die ersten Verse, Vers 2, ist die Frau von Hosea. Und die nächsten Verse beschreiben jetzt die Kinder von Hosea. Und bemerkenswerterweise bekommen die Kinder Namen und diese Namen sind alle Kurzpredigten. Passt auf, Vers 3 bis 5, da lesen wir das erste Kind, das Hosea und Gomer geboren wird. Übrigens, wenn man den Text genau liest, wird nur beim ersten Kind gesagt, dass Hosea der Vater ist. Es kann sein, dass Kind 2 und 3 schon wieder aus Ehebruch entstehen. Macht der Text nicht klar und deutlich. Hier ist aber klar, Hosea ist der Vater und das erste Kind heißt Jezreel. Jezreel meint wörtlich übersetzt Gott sät. Und ihr seht hier, wie wird das begründet? Denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jezreel am Haus Jehu heim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. Die Aussage ist, dein erstes Kind, die Kurzpredigt ist, das Nordreich Israel, das wird gerichtet werden. Ich werde im Tal Jezreel das Haus Israel richten. Das zweite Kind, das heißt Lo-Ruhama. Lo Ruhama meint wörtlich übersetzt kein Erbarmen. Und Gott erklärt das auch hier, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr. Das heißt, der Name von Kind Nummer 2 heißt kein Erbarmen. Ich werde es nicht mehr tun. Und wisst ihr, das dritte Kind, das hat den schärfsten Namen, das dritte Kind heißt Lo-Ami. Ich lese mal diesen Text. Und als sie Lo-Ruhama entwöhnt hatte, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, gib ihm den Namen Lo-Ami, denn ihr seid nicht mein Volk und ich will nicht euer Gott sein. Lo-Ami meint genau das, nicht mein Volk. Was hier passiert ist, wenn du die Bibel liest, normalerweise sagt Gott immer, ich will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Und jetzt kommt Gott und er dreht das um und sagt, Leute, nein, ich werde nicht mehr euer Gott sein. Und entschuldigt das hebräische Wort hier, aber hier steht ganz wörtlich Folgendes. Ich werde sein. Das bezieht sich zurück auf die grundsätzliche Heilszusage, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und jetzt kommt Gott und sagt, Leute, das bin ich nicht mehr. Und man fragt sich, Gott, kannst du deine Heilszusage wirklich zurücknehmen? Ich sage im Klassenraum an der Bibelschule immer, Gott kann grundsätzlich alles. Und er darf auch grundsätzlich alles. Und wisst ihr, das sind alles Kurzpredigten. Ich zeige euch nochmal den Text. Und wenn wir irgendwann im 8. Jahrhundert in Israel unterwegs waren und es geht um die Mittagszeit, dann ruft die Frau von Hosea aus dem Fenster Folgendes. Gott sät kein Erbarmen, nicht mein Volk, es gibt Essen. Und das geht Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. Und wann immer die Kindernamen genannt werden, ist die Predigt, ihr seid untreu, Freunde. Ihr habt den Bund mit mir gebrochen. Ich weiß nicht, ob du schon müde von diesen Texten bist, oder wollen wir auch gar nicht mehr hören heute. Auch die Massivität dieses Vorwurfs. Und wisst ihr, das Ganze ist ein Skandal. Und umso bemerkenswerter ist der zweite Skandal im Buch. Du liest so diese Texte und mittendrin, zum Beispiel Kapitel 2, die ersten 3 Verse, hört sich das dann so an. Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Es wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden, Söhne des lebendigen Gottes. Und die Söhne Juda und die Söhne Israel werden sich miteinander versammeln und sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und aus dem Land heraufziehen. Groß ist der Tag von Jezreel. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, Erbarmen. Ihr merkt, hier werden die Namen komplett umgedreht. In Hosea 1, nicht mein Volk wird zu Volk, kein Erbarmen wird zu Kamen. Jezreel in 1 ist Gericht, Jezreel in 2 ist Rettung. Und das Bemerkenswerte ist Folgendes, ihr Lieben, Gott sagt, trotz eurer skandalösen Untreue setze ich meinen Skandal da drauf. Und das ist eine skandalöse Treue euch gegenüber. Und das ganze Buch von Hosea soll einerseits sagen, Leute, es ist eine Katastrophe, wie ihr treuemäßig mit Gott gegenüber umgeht. Und Leute, ich bin aber kein Mensch, ich bin Gott und ich bleibe euch trotzdem treu. Auch das muss Hosea durchleben. Wenn man Kapitel 3 liest, guck mal, dann heißt das dort wie folgt. Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt. Das ist jetzt anderes Wording als in Kapitel 1. Das heißt nicht, geh noch einmal, nimm eine Frau. Das macht deutlich, das ist die gleiche Frau. Es geht immer noch um Gomer. Und Gott sagt zu Hosea, heirate sie nochmal. Obwohl sie schon wieder untreu gewesen ist. Obwohl sie immer noch Ehebruch treibt. Und der Prophet tut das tatsächlich. Vers 2, da kaufte ich sie mir für 15 Silberschekel und einen Homer Gerste und einen Lettich Gerste. Und ich sagte zu ihr, viele Tage sollst du bei mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören. Und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Ihr merkt vielleicht, wie das Buch funktioniert. Skandalöser Bundesbruch auf Seiten des Volkes. Eine skandalöse Treue auf Seiten Gottes. Und wisst ihr, ein Gott, der untreuen treu ist, das klingt so toll, oder? Aber ist das wirklich gut? Also ich versuche das mal auf eine andere Ebene zu holen. Leider sind doch solche Situationen uns viel zu vertraut. Dass eine Frau, die von ihrem Mann immer wieder geschlagen wird, immer wieder klein gemacht wird, vielleicht sogar immer wieder missbraucht wird, und sie bleibt trotzdem bei ihm. Ist das gut oder ist das schlecht? Das sind Eltern, dessen Sohn in Spielschulden verstrickt ist und sie zahlen immer und immer wieder die Spielschulden, obwohl sich nichts ändert. Ist das wirklich gut? Ist Gott nicht ein bisschen naiv? Ist das nicht ein bisschen so, lernt er nicht aus seinen Fehlern? Das Volk, das ändert sich doch nicht. Und du und ich, wir ändern uns auch nicht. Ist er leichtgläubig und lässt sich wirklich drauf ein? Ja, wird schon wieder. Also ist das nicht ein Freifahrtsschein zum Sündigen? Wisst ihr, ihr Lieben, Fakt ist, Gott erwählt das Kleine. Gott erwählt das Unfertige. Gott erwählt das Unbedeutende. Das sagt er ganz explizit über Israel aus. Guckt mal zum Beispiel 5. Mose 7. Nicht, weil ihr zahlreicher seid als alle Völker, empfindet der Herr Zuneigung zu euch. Nicht deswegen hat er euch ausgewählt, denn du bist ja das Kleinste von allen Völkern, sondern aus Liebe zu euch hat der Herr es getan. Oder denkt mal an die 12 Jünger. Also wenn du dir ein Streamteam zusammensuchen müsstest für Detmold Nord, ich würde, vielleicht ist bei dir alles ganz anders, aber komm, wir würden doch nicht die Jünger nehmen. Also diese sozialen Außenseiter und geistlichen Dünnbrettbohrer, der eine geht sofort in die Luft, der andere versteckt sich, die alle anderen rennen sowieso weg. Jetzt ehrlich? Oder Paulus sagt über uns, über die Kirche Jesu in 1. Korinther 1 folgendes: Was für die Welt keine Bedeutung hat und von ihr verachtet wird, das hat Gott erwählt. Deshalb kann kein Mensch vor Gott stolz sein. Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er bringt die Weisheit, die von Gott kommt: Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Wisst ihr, Gott, der Untreuen treu ist, der tut das bewusst. Und gerade der 1. Korinthertext macht deutlich, warum: Weil die Schönheit Gottes, weil die Herrlichkeit Gottes umso größer wird, je weniger Grund es dafür in mir selbst gibt. Also Gott dreht das ganze System auf den Kopf. Er stellt die Norm in Frage. Er erwählt das Unfertige, das Schwache, das Untreue, das Sündige und sagt: Leute, ihr sollt Teil der Neuschöpfung sein. Ihr sollt mein auserwähltes Werkzeug für diese Welt sein. Es geht also nicht so sehr darum, wer du oder ich, wer wir sind, sondern was Gottes transformierende Liebe aus dir und mir tun und machen kann. Die Schönheit unseres Glaubens und die Schönheit des Gottes unseres Glaubens wird umso deutlicher, je weniger Grund es dafür, mich zu erwählen, in mir selbst gibt. Wisst ihr, das ist so ähnlich, wie wenn du den schlechtesten Modeljob der Welt hättest. Also ich weiß nicht, ob du überhaupt Wunsch hast, Model zu werden, ich nicht. Aber mal angenommen, du wärst eins, der schlechteste Modeljob ist, wenn du engagiert wirst, um Werbung für Anti-Schuppen-Shampoo zu machen. Weil da passiert ja immer Folgendes, ne? Eine große Zoomfahrt auf deine rechte Schulter und je mehr Schuppen dort liegen, desto besser ist das ganze Ding. Weil das soll ja gezeigt werden, das Anti-Schuppen-Shampoo, linke Schulter, das macht ja gar keinen Sinn übrigens, ne? Also jede Werbung ist irgendwie blöd, also die rechte Schulter ist eine andere Geschichte. Aber je mehr Schuppen da drauf liegen, desto besser ist ja das Shampoo, angeblich. Aber so ähnlich ist das mit der Frage, warum ist Gott Untreuen treu? Wenn ich der Treue schlechthin wäre, wenn ich ganz viel Gründe liefern könnte, Gott, mich brauchst du in deinem Team, dann würden Gott und ich uns die Schönheit und die Herrlichkeit teilen. Und zum Glück ist das nicht so. Ich stehe da als Untreuer. Ich stehe da als Gescheiterter. Ich stehe da als jemand, ich kann es nicht, Jesus. Und dann kommt Jesus und sagt: Dich will ich in meinem Team. Dich will ich in meinem Team. Leute, das ist ein Game Changer. Das ist eine Revolution. Gott ist dir und mir treu, obwohl wir untreu sind. Ich will euch an dieser Stelle mal eine Art Gedicht vorlesen. Hat ein guter Freund von Tabea und mir geschrieben, Peter Reed, Leiter der Fackelträger. Der eine oder andere kennt das vielleicht schon, aber mich bewegt das immer wieder. Jedes Mal, wenn du sagst, Jesus, ich bin nicht, sollst du dich daran erinnern, 7-mal sagte Jesus, ich bin. Das nächste Mal, wenn du denkst, du hättest eine Ausrede, warum Gott dich nicht gebrauchen kann, denke mal über Folgendes nach. Noah war betrunken. Abraham war zu alt. Sarah war unfruchtbar. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Lea war hässlich. Juda hat Inzest begangen. Josef war misshandelt worden. Mose war ein Mörder. David und Paulus ebenfalls. Mose hat gestottert, hütete Schafe und ist zu früh gestorben. Deborah war eine Frau. Gideon war ängstlich. Samson hatte langes Haar. Jephthas Mutter war eine Prostituierte. Hoseas Frau war eine Prostituierte. Rahab war selbst eine Prostituierte. David war zu jung. Jeremia und Timotheus ebenfalls. David hatte einen Nervenzusammenbruch und eine Affäre. Elia war selbstmordgefährdet. Jeremia war depressiv. Jesaja fluchte und predigte nackt. Daniel war mit Löwen eingesperrt. Jona ist davongelaufen. Naomi war eine Witwe. Hiob verlor seinen Reichtum, Gesundheit und Kinder. Johannes der Täufer aß Heuschrecken. Petrus hatte Wutausbrüche, eine große Klappe und verleugnete Jesus. Johannes war selbstgerecht. Die Jünger sind eingeschlafen. Matthäus war ein Dieb. Simon ein Fanatiker. Nathanael war ein Zyniker. Martha machte sich immer zu Sorgen. Maria Magdalena war von Dämonen besessen. Der kleine Junge hatte nur 5 Brote und 2 Fische. Die Samariterin hatte viele Geliebte. Zachäus war zu klein. Das Fohlen, auf dem Jesus ritt, war ein Esel und einige seiner Jünger ebenfalls. Simon, der Sohn des Rufus, war nur ein Vorübergehender. Paulus war ein Gefangener, Single und ein schlechter Redner. Philippus ist plötzlich verschwunden. Markus hat aufgegeben. Timotheus hatte Magengeschwüre. Und Lazarus war tot. Also, was ist deine Ausrede? Gott gebraucht uns nicht aufgrund dessen, was wir sind, sondern trotz dessen, was wir sind, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Darum geht's. Ihr Lieben, darum geht's. Und deswegen ist Gott Untreuen gegenüber treu. Man könnte hier einen Punkt machen, aber ich will noch 2 Punkte da mal rausarbeiten. Was heißt das denn jetzt für dich und mich? Wenn Gott ein Gott ist, der Untreuen treu ist, ihr Lieben, dann meint das erstens Folgendes. Gott handelt allein aus Gnade und zwar immer. Gott handelt allein aus Gnade und zwar immer. Das durchzieht das gesamte Hosea-Buch, das durchzieht die gesamte Bibel. Aber das ist vor allem in Kapitel 11 von Hosea deutlich. Wenn du Kapitel 11 aufschlägst, dann geht es dort um den Exodus, also um den Auszug aus Ägypten. Wir müssen dazu verstehen, der Auszug aus Ägypten ist im Alten Testament das, was Tod und Auferstehung von Jesus im Neuen Testament ist. Das ist das grundlegende Eingreifen Gottes. Und wenn man jetzt Kapitel 11 liest, dann beschreibt Vers 1 bis 4, guckt mal, Gott hat euch errettet, allein aus Gnade, aus Ägypten. Er hat euch herausgeführt. Problem, ihr habt den Bund gebrochen. Denkt an das goldene Kalb, denkt an das, was wir in Hosea 1 bis 3 gerade hatten. Also ihr habt das, was Gott getan hat, tatsächlich gebrochen und irgendwie nichtig erklärt. Und deswegen kommt Vers 5 bis 7. Und Vers 5 bis 7 in Kapitel 11 sagt, Leute, deswegen gibt es Gericht. Ihr müsst zurück in die Gefangenschaft. Ihr müsst wieder zurück nach Ägypten. Ihr müsst wieder ins Exil. Gott wird erneut euch tatsächlich richten. Und dann, und diesen Text lese ich jetzt, weil man das Herz Gottes spürt, dann kommen die Verse 8 bis 11. Und hört mal zu oder lest mal mit, was Gott da von sich ausdrückt. Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Mein Herz kehrt sich in mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Nicht ausführen will ich die Glut meines Zorns, will nicht noch einmal Ephraim vernichten. Denn Gott bin ich und nicht ein Mensch. In deiner Mitte der Heilige. Ich will nicht in Zornglut kommen. Hinter dem Herrn werden sie herziehen. Wie ein Löwe wird er brüllen. Ja, er wird brüllen und zitternd werden die Söhne herbeikommen vom Meer. Sie werden zitternd herbeikommen aus Ägypten, wie ein Vogel und wie eine Taube aus dem Land Asur. Und ich werde sie in ihren Häusern wohnen lassen, spricht der Herr. 1 bis 4, ich habe euch gerettet. 5 bis 7, ihr habt es verbockt. Ihr habt die ganze Sache an die Wand gefahren. 8 bis 11, mein Herz dreht sich um. Und ich kann und ich will euch nicht untreu sein. Also errette ich euch wieder. Wovon hier die Rede ist, ist ein neuer Exodus. Ihr seht, dass Ägypten und Assyrien, das sind Gegensätze auf der Karte. Da geht es nicht darum, dass sie wirklich nochmal ins Land Ägypten müssen, sondern da geht es darum, dass Gott grundsätzlich uns aus unserer Gefallenheit befreien wird. Bemerkenswert, Matthäus 2, Geburt Jesu, zitiert Hosea 11, Vers 1 und sagt, mit Jesus beginnt dieser neue Exodus. Was deutlich wird, ist Folgendes. Es gibt null Grund, euch erneut zu retten. Aber meine Gnade rettet euch. Warum? Weil Gott immer allein aus Gnade handelt und das nie anders sein wird. Ich werde das jetzt nicht lange ausführen. Ich will dir aber eine Frage stellen. Wie tief ist das in dein Herz gesunken? Wie tief ist in deinem Herz diese Gewissheit, auch wenn ich untreu bin, ist Gott mir treu? Wie tief ist es in dein Herz gesunken, dass das, was der Satan dir und mir einreden will, du musst leisten, du musst treu sein, Stephanus, du musst begründen, warum Jesus dich zu seinen Jüngern zählt, zu seinen Nachfolgern zählt. Wie stark predigst du deinem eigenen Herzen nein, weil ich kann nicht. Gott handelt allein aus Gnade immer. Liebe Leute, ich wünsche mir sehr, dass das, ich merke das bei mir, ich muss mir das immer wieder selbst predigen. Gott ist gnädig und er handelt aus Gnade und zwar immer. Wenn ich das aber so sage, dann kommt mir eine zweite Frage und die will ich uns auch stellen. Die stelle ich dir jetzt wirklich mal bei Mentimeter und das ist folgende Frage. Kann man die Gnade Gottes zu stark betonen? Ich habe ja gerade ganz viel über Gnade Gottes geredet, ne? Aber kann man das zu stark machen? Das Fiese an der Frage ist, du kannst nur Ja oder Nein sagen. Ne? Du kannst keine 5 Fußnoten dran machen. Tja, das ist das Vorrecht des Fragestellers. Aber versuch dich mal festzulegen und dann gucken wir da mal. Ach, liebe Leute, ich liebe Umfragen. Ich liebe Umfragen. Weil guck mal, 75% sagen nein. Und 24%, ändert sich immer ein bisschen, sagen ja. Ich liebe das, weil man hätte ja jetzt den Eindruck haben können, das Paradox haben wir gerade gelöst, oder? Das war doch schön einseitig gerade. Gnade, Gnade, Gnade. Gott bleibt dir treu, Stephanus, auch wenn du untreu bist. Und deswegen müssen wir, und das ist ja nichts, was ich mir ausdenke, sondern was das Buch Hosea macht, wir müssen noch einen Text ganz kurz anschauen. Denn in Hosea 6 passiert was ganz Spannendes. In Hosea 6 redet das Volk. Und das ist relativ selten, dass das Volk redet, aber ich lese erstmal den Text und dann schauen wir mal, was uns dieser Text sagt. Also die Gerichtspredigt des Propheten ist im Gange. Und dann gibt es hier mal eine Reaktion vom Volk Gottes darauf. Und das Volk Gottes redet so. Kommt und lasst uns zum Herrn umkehren. Denn er hat zerrissen, er wird uns auch helfen. Er hat geschlagen, er wird uns auch verbinden. Er wird uns nach 2 Tagen neu beleben, am 3. Tag uns aufrichten. Dass wir vor seinem Angesicht leben. So lasst uns ihn erkennen, ja lasst uns nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Er kommt wie der Regen zu uns, wie der Spätregen, der die Erde benetzt. Das ist die Reaktion des Volkes auf die Gerichtspredigt von Hosea. Jetzt will ich dir eine Frage stellen und wir machen das wie folgt. Ich stelle dir die Frage bei Menti und dann liest du den Text für dich nochmal durch und beantwortest die Frage. Wenn man sich ein bisschen mit dem Text beschäftigt, entsteht zwangsweise folgende Frage. Beschreibt Hosea 6, Vers 1 bis 3 eine echte Umkehr des Volkes oder ist das doch eher ein oberflächliches Lippenbekenntnis. Lies den Text nochmal und dann versuch dich mal festzulegen, ist das echte Herzenshaltung, die hier beschrieben wird? Oder ist das frommes Reden? was vielleicht richtig ist, aber nicht ehrlich gemeint ist. Interessiert euch die Antwort? Nee, ne? Ich gebe jetzt keine Antwort, ich will nur zeigen, was eure Antwort ist. Tja. Übrigens, Klammerbemerkung, wenn du mal Umfragen machst, ne, du musst das immer so machen, dass es keine Mittelposition gibt. Das ist ja das Fiese an der Umfrage gerade. Ne? Du musst wenigstens eher Ja oder eher Nein sagen. Was wenig überraschend ist, dass der Mittelteil relativ groß ist. Ne? Also 45% eher nicht, 29% eher Ja, 11% Ja, 15% Nein. Vielleicht fragst du dich, wenn du gesagt hast, eher Ja oder Ja, wie kommt man denn auf diesen Gedanken, dass das nicht ernst gemeint ist? Also wenn man den Text liest, Stephanus, das ist doch wieder typisch Bibelschullehrer, oder? Jetzt versucht man da irgendwie... Aber ist euch aufgefallen, es gibt überhaupt kein Bekennen von Schuld in dem Text? Ist euch aufgefallen, es gibt keine Trauer über den Zustand des Volkes? Ist euch aufgefallen, dass das fast schon überschwänglich klingt? Sicher wie die Morgenröte ist sein Hervortreten. Gott wird uns gnädig sein. Wenn du sagst, das Argument steht noch ein bisschen auf wackeligen Beinen, Friede mit dir, ich stimme dir zu, lass uns einfach die nächsten Verse lesen und die machen es klar. Gott antwortet auf dieses, wir wollen umkehren, so. Was soll ich dir tun, Ephraim? Was soll ich dir tun, Juda? Da eure Güte wie die Morgenwolke ist und wie der Tau der Früh verschwindet. Darum habe ich durch die Propheten dreingeschlagen, habe sie erschlagen durch die Worte meines Mundes. Und mein Recht geht hervor wie das Licht, denn an Güte habe ich gefallen, nicht an Schlachtopfern. Und an der Erkenntnis Gottes mehr als an Brandopfern. Gott sagt, Leute, eure Umkehr ist wie eine Morgenwolke. Das war's. Ist wie der Tau früh am Morgen. Es sieht toll aus. Ist aber gleich wieder weg. Leute, mir geht's nicht um äußere, fromme, rituale, richtige Worte. Was ich möchte, ist ein richtiges, zerbrochenes, Psalm 51, zerbrochenes Herz. Und deswegen wird, glaube ich, hier schon was deutlich, ihr Lieben. Ich glaube, man kann Gottes Gnade nicht zu stark betonen, aber man kann sie zu einseitig betonen. Denn das Hosea-Buch und der Rest der Bibel macht nämlich zweitens auch deutlich, Gnade und Nachfolge gehören zusammen, und zwar immer. Gnade und Nachfolge gehören zusammen, und zwar immer. Ich möchte dazu gar nichts sagen. Ich will euch einen ganz kurzen Abschnitt aus dem aus meiner Sicht besten Buch zum Thema Gnade und Nachfolge lesen. Und das ist das Buch Nachfolge von Dietrich Bonhoeffer. Entstand zwischen 1935 und 1937, geht auf seine Vorlesungen am Predigerseminar in Finkenwalde zurück. Wenn du es noch nicht gelesen hast, große Empfehlung, lies das Buch mal. Das Buch beginnt, ich lese dir direkt nur den Anfang. Das Buch beginnt mit Worten, die mich immer wieder herausfordern, die aber ganz deutlich machen, was heißt Gnade und Nachfolge, die zusammengehören. Du kannst dir vorhin mitlesen oder einfach zuhören, aber Bonhoeffer trifft die Sache auf den Kopf. Billige Gnade ist der Todfeind unserer Kirche. Unser Kampf heute geht um die teure Gnade. Billige Gnade heißt Gnade als Schleuderware, verschleuderte Vergebung, verschleuderter Trost, verschleudertes Sakrament. Gnade als unerschöpfliche Vorratskammer der Kirche, aus der mit leichtfertigen Händen bedenkenlos und grenzenlos ausgeschüttet wird. Gnade ohne Preis, ohne Kosten. Das sei ja gerade das Wesen der Gnade, dass die Rechnung im Voraus für alle Zeit beglichen ist. Auf die gezahlte Rechnung hin ist alles umsonst zu haben. Unendlich groß sind die aufgebrachten Kosten, unendlich groß daher auch die Möglichkeiten des Gebrauchs und der Verschwendung. Was wäre auch Gnade, die nicht billige Gnade ist? Billige Gnade heißt Gnade als Lehre, als Prinzip, als System, heißt Sündenvergebung als allgemeine Wahrheit, heißt Liebe Gottes als christliche Gottesidee. Wer sie bejaht, der hat schon Vergebung seiner Sünden. Die Kirche dieser Gnadenlehre ist durch sie schon der Gnade teilhaftig. In dieser Kirche findet die Welt billige Bedeckung ihrer Sünden, die sie nicht bereut und von denen frei zu werden sie erst recht nicht wünscht. Billige Gnade ist darum Leugnung des lebendigen Wortes Gottes, Leugnung der Menschwerdung des Wortes Gottes. Billige Gnade heißt Rechtfertigung der Sünde und nicht des Sünders. Weil Gnade doch alles allein tut, darum kann alles beim Alten bleiben. Also der Christ folge nicht nach. Aber er tröste sich der Gnade. Das ist billige Gnade als Rechtfertigung der Sünde, aber nicht als Rechtfertigung des bußfertigen Sünders, der von seiner Sünde lässt und umkehrt. Nicht Vergebung der Sünde, die von der Sünde trennt. Billige Gnade ist die Gnade, die wir mit uns selbst haben. Billige Gnade ist der Missbrauch dieser Gott ist gnädig immer. Aussage. Nämlich Stephanus, da gibt es ein Sicherungsseil. Sündige, mach, muss dich auch nicht ändern. Nachfolge wird viel zu sehr betont. Leb einfach und dann kommt die Gnade Gottes und alles ist gut. Und Bonhoeffer sagt, Leute, das ist billige Gnade. Weil Gnade und Nachfolge immer zusammengehören. Wisst ihr, Gott handelt allein aus Gnade immer. Und Gnade und Nachfolge gehören trotzdem zusammen. Und das ist ein Paradox. Und dieses Paradox wird von dem Gott gehalten und getragen, der Untreuen treu ist. Ich will dir am Ende der Predigt 3 Minuten Zeit geben. Ich lasse es gleich ruhige Musik im Hintergrund laufen. Und ich will dir 3 Minuten Zeit geben, wo du dich mal fragen kannst, habe ich eventuell Schlagseite? Habe ich vielleicht die Gnade wirklich zu einem System verkommen lassen? Bin ich zu gnädig mit mir selbst und sage, alles gut? Habe ich Schlagseite, dass ich sage, ich bin so angstgetrieben und ich habe den Eindruck, ich muss leisten, ich muss tun, ich muss machen. Und brauche ich vielleicht neu diese Botschaft, Gott ist dir treu, auch wenn du untreu bist? Ich will da gar nicht mehr dazu sagen, weil ich glaube, dass der Geist Gottes in deinem Herzen jetzt wirkt und dass der Geist Gottes in deinem Herzen dir jetzt deutlich macht, was das für dich und für mich bedeutet. Ich lade euch ein, die 3 Minuten bewusst zu nehmen, um vor Jesus zu treten und zu fragen, was heißt das für dich und was heißt das für mich? Thank you. möchte gern mit uns beten und lade euch ein, dazu aufzustehen.